ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute?
Die Elbe, das ist der Fluss, der Hamburg, den Hamburger Hafen mit der weiten Welt verbindet, schon seit Jahrhunderten. Die Elbe war lange Zeit aber auch Nahrungsquelle für die Menschen in der Stadt und im Umland, dank des Fischreichtums. Inzwischen gibt es nur noch wenige Fischer an der Elbe. Einer von ihnen ist Lothar Bucko aus York im Alten Land, der an der Hamburger Landesgrenze seine Netze auswirft. Ich habe Lothar Bucko begleitet, mit ihm geredet über sein spannendes Leben, den Zustand der Elbe und über die Natur am Fluss. Herzlich willkommen zum Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3741. Moin, sagt Dietrich Lehmann.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg, Hamburg, Hamburg.
Das Hamburger Hafenkonzert zu Gast auf der Elbe bei Elbfischer Lothar Bucko. Wir stehen hier in York an der neuen Schleuse am Yachthafen. Hier liegt ein kleines Boot und da draußen liegt ein Kutter. Wir müssen es vielleicht mal beschreiben. Es ist gerade vom Wasserstand her relativ...
Ja, schon relativ niedrig. Wir fahren immer 3 Stunden vor Hamburg Niedrigwasser los, damit ich mein Pensum, meine Reusen nachzusehen, auch schaffe.
Was steht heute auf dem Programm?
Also wir werden heute nur mit dem Boot arbeiten, weil mit Fischkutter Reusen ziehen, das wäre zu schwierig, weil der Kutter ja so einige Tonnen wiegt und dieses Boot, da sind wir mit 300 Kilo dabei.
Und der Kutter liegt immer da draußen?
Der Kutter, der hat da einen festen Liegeplatz, den brauche ich eigentlich nur im Winter für die Stintfischerei, was ich jetzt ja auch nicht mehr mache. Und jetzt habe ich ihn da, da ist ein Bünd drin, da kann ich meinen Fang auch zwischenhältern, damit er gerade bei diesen warmen Temperaturen sich erholen kann.
Für alle, die sich fragen, was ist eine Bünn, musst du einmal kurz erklären.
Ja, die Bünn, das ist im Prinzip ein Swimmingpool im Schiff. Das Schiff ist unten offen und durch die Strömung wird immer frisches Wasser und Sauerstoff in diesen Bünn oder in den Swimmingpool reingebracht.
Das heißt, das ist ein bisschen so wie das natürliche Aquarium, was man hat und man spart sich den Kühlschrank.
Ganz genau. Genau so ist das und wichtig ist dabei, dass immer ein bisschen Strömung geht, damit das Wasser auch immer einen Durchfluss hat.
Wunderbar, dann gehen wir an Bord, steigen ein, du ziehst noch deine Fischerhose an.
Alles klar, das machen wir so.
So, Motor ist an, wir fahren raus, Elb abwärts, Richtung Stade, Grünenton sind an Steuerbord. Wir fahren ein bisschen außerhalb des Fahrwassers. Trübes Wasser der Elbe. Und es sind nur noch ein paar Meter, dann sehe ich hier schon ein paar Schwimmkörper stehen. Ich vermute mal, das sind die ersten Netze, die Lothar Bucko ausgelegt hat. Motor ist wieder aus, ein paar Meter vom Hafen entfernt.
Ja, ich habe das heute gestern mal hierher gelegt, weil ich gestern ein bisschen Bruch hatte. Das war alles ein bisschen zusammengetrieben. Und dann habe ich das, wie alles fertig war, habe ich meinen Fang erstmal sichergestellt, damit er schön wieder Wasser hat. Und dann habe ich diese Reusen alle auseinandergebaut und wieder zusammen. Und in der Not der Tugend habe ich die jetzt einfach vom Hafen hier in Neuschleuse rausgeschmissen. Manchmal fängt man auch hier an.
Hier ist es relativ eng. Das ist eine Elbinsel.
Ja, das ist die Elbinsel Hans-Kalb-Sand. Die ist zusammengespült worden mit Nesssand und Schweinesand. Früher waren das 3 getrennte Inseln. Und dann hat man die mal zusammengespült im Wege von Elbvertiefung. Und das hält bis heute auch noch.
Du ziehst jetzt an den Leinen, die hier sind, ziehst damit das Boot ein Stück weit wieder stromaufwärts.
Genau, also Reusen zieht man immer gegen die Strömung. Wenn man das mit Strömung machen würde, dann kann man gar nicht so schnell arbeiten, wie das die Strömung das Boot mittreibt, weil die Reusen dann ja auch mitgehen.
Und was ist da unten dran, außer der Leine? Reuse müssen wir vielleicht nochmal.
Auf jeden Fall ist an jedem Ende ein Anker, der die Reusen stramm zusammenhält.
Den haben wir jetzt gerade.
Jetzt, genau. Und die Anker sorgen dafür, dass die Reusen immer stramm in der Strömung stehen, damit auch was reingeht. Sonst würden die nämlich zusammenfallen oder würde gar nichts reingehen.
Und da kommt schon die erste Reuse.
Genau, es zappelt da drin. Und ich habe schon gesehen, ein vernünftiger Aal ist da auch drin. Es lebt hier auf jeden Fall. Wir sind ja hier auf der Südseite der Elbe. Ein Seitenarm. Hier ist immer noch relativ gut Sauerstoff. Sauerstoffarmut, die fängt ja eigentlich im Hafengebiet erst an. Und da haben wir hier das ein bisschen besser, weil hier sind Schilfgebiete, Sandbänke und das ist alles. Deswegen lebt das auch ganz gut.
Drei Aale und was
drei
das?
Drei Aale, ja. Und zwei Kaulbarsche, einer schon tot. Und ja, sind noch ein bisschen klein. Die meisten werde ich dann nachher beim Sortieren wieder schwimmen lassen. Die müssen noch ein bisschen größer werden. Diese Reusen, ich habe da immer vier Reusen in einer Länge. Das ist immer eine Seite fischt über Flut, die andere über Ebbe. Und dann kann man immer hoffen, dass hier ein paar Aale vorbeischwimmen. Oder mal einen schönen Zander oder sonst was. Und die Überraschung ist ja jedes Jahr, jeden Tag neu. Man weiß ja nicht, was der Tag dir bringt. Hier ist gar nichts drin.
Gehört auch dazu.
Das ist ganz normal. Wir werden mal sehen. Also nach der Schlacht werden die Toten gezählt, sage ich immer. Und es ist auch schon vorgekommen, das ist gar nicht selten, dass man gar nichts fängt. Dann weiß man auch, dass man verkehrt gehandelt hat. Man muss ja immer ein bisschen überlegen, wo bringe ich sie hin, wo fange ich was. Die Aale sagen mir ja nicht, wo sie schwimmen.
Du machst das ja schon Jahrzehnte lang. Weiß man dann nicht irgendwie, wie der Fisch denkt? Oder gibt es da immer noch Überraschungen?
Ja, man soll die Natur nicht unterschätzen. Heute so, morgen so. Also man muss dann immer sehen, wo kommt der Wind her oder wie dicht bin ich am Ufer, bin ich zu flach, muss ich tiefer gehen. Das sind alles solche Parameter, die man so eben überlegen muss. Ne? Ja, und dann hat man dann auch mal sowas, hier hat ein Segler was verloren. Das sieht mir aus nach...
Ein Verklicker, Windanzeiger.
Ja, das ist ganz genau. Was der in meiner Reuse jetzt macht, weiß ich auch nicht. Hat wohl einer verloren. Denn so ein Teil schwimmt ja nicht. Ja, und das macht dann immer ein bisschen Arbeit, das aus den Maschen dann wieder rauszukriegen. Aber das geht schon. Geduld und Spucke und dann ist alles gegessen. Ich nehme sowas immer mit. Früher habe ich mir das mal abgewöhnt, das Plastik oder den Unrat, den ich fange in den Reusen, wieder wegzuschmeißen. Du kriegst ihn ja immer wieder. Und heute ist das, ich habe auch schon von der Gemeinde schon mal gelbe Säcke gekriegt, weil die das toll finden, dass ich dafür sorge, dass dieser Müll, den ich in der Elbe fange, nicht wieder in der Elbe landet.
So, jetzt hier ein bisschen was Größeres.
Hier haben wir jetzt mal einen schönen großen Aal. Ich schätze mal, so 500 Gramm wird er wiegen. Ja. Wiegt der. Und auch wieder ein Kaulbarsch. Das sind ja immer diese sogenannten Parameterfische, sagen die Wissenschaftler dazu. Wenn in der Elbe oder im Wasser Gifte sind oder sonst was oder Sauerstoffmangel, ist es immer dieser Kaulbarsch oder Sturm, wie die Fischer immer dazu sagen, der erste Fisch, der das merkt und auch gleich tot geht. Das ist so ein Urfisch, ist auch der einzige Fisch, der giftig ist. Also der hat ja hier so eine Stacheln und jede Schuppe, wenn man so von hinten geht, die ist so rau, da ist überall so ein kleiner Haken dran. Einige Fische haben da auch schon mal einen Finger verloren oder mehr. Also er ist immer mit Vorsicht zu genießen.
Oder du bist seit wie vielen Jahren eigentlich Fischer?
Eigentlich bin ich schon seit 60 Jahren Fischer. Ich werde nächstes Jahr 70. Und ja, ich bin mit meinem Vater schon als Kind mitgefahren und dann hat sich das dann irgendwann so ergeben, dass ich dann auch noch diesen Beruf übernehme.
Du bist so eine Fischerfamilie geboren, oder?
Ja, also die Fischerei Buko, die gibt es schon seit dem Dreißigjährigen Krieg, also 1648. Ist vorher schon erwähnt, aber so wichtig ist es dann auch immer nicht. Meine Eltern kommen vom Bukoer See. Das ist im heutigen Polen, der heißt auch immer noch Bukoer See. Die hatten da eine Großfischerei und dann sind die nach dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet. Und mein Vater hat dann hier auf der Elbe erst bei Glückstadt und dann nachher hier Krautsand und zum Schluss hier im alten Land die Elbfischerei betrieben, so nebenbei. Er war Leuchtturmwärter.
Wie viele Elbfischer gibt es eigentlich aktuell noch hier, wenn man sich das mal anschaut, im Hamburger Umland, bisschen drüber, bisschen drunter?
Also hauptberuflich, so wie ich das mache, so mit Fischkutter sage ich mal drei. Willem Grube ist das und dann haben wir noch Klaus Zeg und dann ist das meine Wenigkeit, das war's denn. Und dann haben wir eben so kleinere Fischer, die das nebenberuflich machen. Da gibt es noch ein paar mehr, so Olaf Jensen im Hamburger Hafen. Den Kolmer gibt es so ein paar Familien, die das so ein bisschen machen.
Und wie kam bei dir die Entscheidung, dass du dann in den Fischerberuf einsteigst? Also mein, klar, du bist damit groß geworden, du bist schon mit deinem Vater als Junge rausgefahren. Aber da war wahrscheinlich auch mal eine Zeit, wo man dachte, ich will was ganz anderes machen.
Ja, also nach meiner schulischen da habe ich eine Ausbildung gemacht. Ich wusste trotzdem nicht, was ich werden sollte. Ich habe einen Einzelhandelskaufmann gemacht, war da auch nicht mit so zufrieden und dann bin ich nach Lüneburg gegangen und dann habe ich Software Engineering studiert. Das schien ein bisschen besser zu sein, aber das hat meine Gesundheit nicht mitgemacht. Ich habe so eine angeborene Muskelatrophie von meinem Vater vererbt gekriegt. Und wenn man am Computer sitzt, dann ist das ganz und gar nicht gut für diese Krankheit.
Aber dann dachte man sich auch so, Fischer ist dann aber auch so eine Sache, wo man dachte, da muss man ständig ins kalte Wasser, man muss irgendwie bei jedem Wind und Wetter raus.
Ja, das stimmt. Den Ausschlag hat, glaube ich, ein Professor gegeben an der Uniklinik in Eppendorf. Der hat mir gesagt, also Buko, der war auch schon hart an der Altersgrenze. Nun sag mir mal, was kannst du denn jetzt machen? Dein Studium musst du an den Nagel hängen und so. Und ich sagte dann, ja, ich könnte Elbfischer werden. Und dann kriegt er große Augen. Elbfischer, Kälte und Nässe ist das Schlimmste, was es gibt für eine nervliche Krankheit. Aber mach das mal. Und ein Jahr später werden wir uns dann wiedersehen. Ja, und dann bin ich dann ein Jahr später wieder hin. Und dann wird ja die Nervenleitgeschwindigkeit mit Strom gemessen. Nicht ganz angenehm. Aber das ist nicht wesentlich schlechter geworden. Und sagte, mach das. Und so bin ich dann auch Elbfischer geblieben.
Also dein Körper hat quasi gesagt, du sollst Fischer werden und nichts anderes machen.
Genau so muss man und kann man das auch sehen.
Und ein Freund von dir hat sogar inzwischen mit Hilfe von KI einen eigenen Song über dich komponiert.
An der Unterelbe vom bekannten Yorker Strand hält der Lothar das Steuer fest in seiner Hand. An der Unterelbe, solange Lothar noch steht, wird gefischt, bis der Wind sich zum letzten Mal dreht.
Du bist jetzt seit 50 Jahren eigentlich hier auf der Elbe unterwegs, 50 bis 60 Jahre überblickst du. Es gab da drunter Zeiten, wo man eigentlich keinen Fisch aus der Elbe mehr wirklich essen wollte, weil das war die Phase, wo es noch aus dem Osten giftige Gewässer kam. Was war eigentlich die beste Zeit für Fischer oder was ist die beste Zeit für die Fischerei gewesen hier in der Elbe? Kurz nach der Wende, als alles sauber wurde?
Ja, das kann man so gar nicht sagen. Also 1983 ist ja die Fischerei komplett verboten worden. Und dann ist das übers Gericht gegangen. Also ein Fischereiverbot ist ein Arbeitsverbot, das darf es nicht geben. Und dann haben die in Hamburg gesagt, alles klar, ihr dürft weiter fischen, ihr dürft bloß eure Fische nicht weiter verkaufen. Ja, das war dann schon eine harte Zeit. Da haben wir uns mit über Wasser gehalten, da gab es also wirklich massig an Aale. Massig, also diese Dimension kann man gar nicht ausdrücken. Und die sind alle gefangen worden und sind in andere Flüsse wieder eingesetzt worden. Und 1983 haben wir dann die Sandoz-Katastrophe am Rhein gehabt. Da ist der Rhein komplett umgekippt durch diesen Brand. Ist das ganze Löschwasser in den Rhein geflossen und da war der Rhein komplett kaputt. Und dann brauchten die dann Fische, ganz viele. Und ich mit meiner kleinen Elise war in dem Jahr 1983 der erfolgreichste Fischer auf der Elbe. Die Bundesforschungsanstalt hat über den Fischereiverband fast jeden Tag meine Fänge abgeholt und nach Basel gebracht. Und da sind sie wieder eingesetzt worden. Das war schon, da war ich schon ganz schön stolz drauf. Und Geld verdienen habe ich dabei auch.
Das Hamburger Hafenkonzert unterwegs mit Elbfischer Lothar Bocco rund um die Insel Hallenskalbsand. Lothar Bocco lehrt heute seine Reisen. Runde, längliche Netze sind das, die am Grund liegen und wo die Fische wie in eine Falle hineingeleitet werden und nicht mehr hinausfinden. Lothar zieht die Reusen an einer Leine ins kleine Boot.
Noch nur Fische drin, die gleich wieder fallen. Und dann fahren wir ein bisschen woanders hin. Das war mir hier ein bisschen zu wenig.
Und die erste Wollhandkrabbe.
Ja, Gott sei Dank, das sind noch alles kleine Krabben. Desto später das ins Jahr geht, desto größer werden die Wollhandkrabben. Und die machen dann mit den Scheren auch ganz gerne mal ein paar Maschen kaputt, weil die ja auch raus wollen. Ja, und dann fängst du auch nichts mehr. Weil der Aal hat ja eben, wie die anderen Fische auch, 24 Stunden Zeit, das Loch zu finden, wo er rauskommt.
Die Wollhandkrabbe gehört ja hier eigentlich gar nicht her. Mal eingeschleppt mit Schiffen vor weit über 100 Jahren, wenn man weiß nicht genau wann, oder?
Um die Jahrhundertwende, also 1900 rum, 1890, 1900 rum. Und die Wollhandkrabbe ist auch, wie soll ich sagen, das invasive Tier, was ich hier eigentlich am meisten fange in der Elbe. Hat aber auch dazu geführt, dass ich nur noch ungerne Wissenschaftler mitnehme. Weil ich bin ja für die Wissenschaft sehr offen. Aber ich schmeiße dann solche Sachen wieder über Bord, weil ich brauche die ja nicht. Und dann hat man mich mal aufgeklärt, ein Wissenschaftler, Herr Bucco. Entweder sie machen das tot oder sie nehmen das mit. Sie dürfen invasive Tiere nicht wieder in die Elbe entlassen. Diesen Schwachsinn verstehe ich bis heute nicht.
Das heißt, es gibt keine Verwendung, niemand will die haben?
Doch, dann müsste ich Massen fangen und dann gehen sie per Flugzeug nach China. Da gibt es dann ordentlich Geld. Aber so etwas mache ich immer erst so September, Oktober. Und so viel fange ich auch gar nicht. Da gibt es andere im Hamburger Hafen, fangen die viel, viel mehr. Und die haben sich auch drauf spezialisiert oder an der Oberelbe. Christian Köthke, das ist da irgendwo in Lüchow-Dannenberg, die fangen da ja massig Krabben, aber eben auch erst im Herbst.
Und dann gehen die auch hier an die China-Restaurants, oder?
Das machen sie auch. Also ich verkaufe auch einige, aber das geht auch erst so im August los, wenn ich ein bisschen größere fange und verkaufe die an Chinesen und Vietnamesen.
Wovon ernähren sich die Wollhandkrabben? Auch von kleinen Fischen, oder?
Das ist... Ich sag, wenn wir nicht noch Garnelen hätten, würde ich sagen, das sind die Ameisen der Meere. Aber also das sind reine Art Aasfresser. Oder wenn sie mal einen lebendigen Fisch kriegen, gehen sie natürlich auch dabei. Ne?
Und wird man nicht wieder los?
Und die wird man nicht wieder los, nein. Also der einzige richtige Feind der Wollhandkrabben, das sind die Aale. Weil die Wollhandkrabben, die wachsen ja auch und dann müssen irgendwann aus ihrem Chitinpanzer raus. Und unter dem Panzer ist schon der neue Panzer, aber eben noch butterweich. Und wenn es denn soweit ist, dann verstecken sich irgendwo unter Steinen und pumpen sich voll Wasser und so drücken sich aus dem alten Panzer raus. Und dann müssen sie 2 Tage warten, bis der neue Panzer hart genug ist. Und das wissen die Aale natürlich ganz genau und suchen überall in den Steinen nach Wollhandkrabben. Und wenn man butterweich ist, kann man mit den Scheren, die noch so gut sein können, nichts anfangen, weil man keine Kraft hat. Ne?
Ja. Da zappelt es wieder.
Ja, hier ist dann mal ein kleiner Brassen drin. Der wird natürlich gleich wieder schwimmen gelassen.
Warum kommt er wieder raus?
Brassen ist ein Friedfisch, der auf der Speisekarte nicht landet, weil der hat unheimlich viel Gräten. Und wenn man was nicht verkaufen kann und das lebt, dann kann man es ja auch wieder schwimmen lassen. Die sorgen ja auch dafür mit ihrem Nachwuchs, dass die Räuber was zum Fressen haben. Ne?
Bilanz nach der ersten Reusenlänge?
Sehr, sehr ernüchternd. Ja.
Also hoffen wir auf die nächsten.
Ja, kann ja immer nur besser werden.
Motor wieder aus. Wir sind an der Westspitze von Hanskalpsand.
Ja, das ist hier auch so eine kritische Gegend, wo man ganz gerne auch mal einen Aal fängt. Ich habe diese Längereusen hier hingepackt, weil die so voll Grünalgen war. Und dadurch, dass hier so viel Wellen immer an die Steine knallen, werden die Reusen zum Teil auch wieder sauber. Kommt aber auch vor, das habe ich auch schon gehabt, dass ich hier entweder ganz fest sitze oder dass die durch den Wellenschlag die Reusen hier oben auf die Steine knallen.
Zumindest der Anker ist schon mal los.
Ja, ja, das, weil die Strömungsverhältnisse in diesem Gebiet also sehr, sehr unterschiedlich sind. Man kann hier gar nicht sagen, wann ist Ebbe, wann ist Flut, weil das eben an der Spitze ist hier von der Insel.
Hinter uns kommt gleich so ein, ja, Autotransporter mit Container, Grimaldi Lines, wobei Ro-Ro-Schiff häufig in Hamburg zu Gast, legt immer bei Unikai an. Solche großen Schiffe, 200 Meter und mehr, stört das beim Fischen?
Ich muss eben auf mich aufpassen, beim Fischen stört das nicht. Also wo ich dann eben drauf achte, ist Hauptsache nicht so eine großen Wellen. Und hier habe ich mal einen großen Barsch, jetzt mal eben so nebenbei.
Groß heißt?
Ein schöner Flussbarsch, 400 Gramm. Aber bei dieser Witterung kriege ich den gar nicht heil nach Hause. Dann lasse ich ihn lieber schwimmen. Aber die Containerschiffe, am schlimmsten sind diese Riesencontainerschiffe, die eben alleine, auch wenn sie jetzt nicht mehr so schnell fahren dürfen, die haben ja hier ab Schulau ein Geschwindigkeitslimit von 10 Knoten. Das sind also 18 Stundenkilometer. Aber man muss immer sehen, 100.000 Tonnen Wasserverdrängung heißt auch 100.000 Tonnen Wasser in Bewegung bringen. Ja, und dadurch, dass das immer in Bewegung ist, wird ständig an meinen Reusen, sag ich mal, ziemlich arg dran rumgezogen und nur drehen die um und das fischt dann auch nicht mehr so gut. Und ja, mit sowas muss man eben leben.
Hier sieht es mal gut aus.
Ja. Hier an der zweiten Reuse sind zwei Aale, der eine so 500 Gramm und der andere 300 Gramm. Das sind schon zwei schöne fischige Teile, wo sich jeder Angler zum Beispiel freuen würde. Viel größer brauchen die auch gar nicht sein.
Was wäre dann?
Also bei mir ist es völlig egal, weil ich auch ganz große Fische räuchere, weil die bei uns im Fischgeschäft also gut vermarktet werden können. Bei den Anglern ist das dann immer so eine Sache. Dann gibt es diese Maßigkeit, was darf ich mitnehmen, was nicht. Und wenn es zu groß ist, ja, dann muss man ein bisschen was tun, um den Aal reinzukriegen. Ich habe ja auch manchmal auch Fische, eben auch schwerpunktmäßig Aale, die dann noch einen Haken drin haben, ne? Ja, das waren jetzt bisher die beiden einzigen Aale, die ich hier habe. Und das heißt, dann gehe ich hier auch wieder weg. Also als Fischer, wer mit Reusen fischt, der ist eigentlich ein ständiger Wanderer mit seinen Reusen. Wenn hier nichts ist, dann muss er dahin. Also ständig ist er unterwegs und sucht neue Stellen. Und wenn man eine neue Stelle gefunden hat, man fängt da was, weiß man ganz genau, in zwei Tagen habe ich die Wohnaale da weggefangen, dann muss ich wieder woanders hin.
Wohnaale heißt, erschließt sich vom Namen her so ein bisschen, die wohnen da wirklich?
Ja, also dann hat er hier irgendwo was gefunden, wo er genügend Nahrung findet und bleibt denn hier. Und wenn ich die dann weggefangen habe, dann müssen hier erstmal neue zukommen. Das ist das, was man eben so wissen muss. Man merkt es auch am Fangen, ne? Also wie gesagt, hier habe ich, also im Gegensatz zu der ersten Länge, sind diese Aale ja wesentlich besser. Man fängt eben, das weiß man auch, kleine Aale fängt man dicht am Land. Und desto tiefer man geht, desto interessanter werden die Aale. Aber im Tiefen zu fischen ist natürlich auch sehr problematisch.
Warum?
Starke Strömung, Untergrund ist schlecht. Setze ich mal wieder fest hier. Sowas gibt es auch.
Also die Rollsägen fest, Motor an und ein bisschen rückwärts fahren. In der Hoffnung, dass er wieder freikommt.
So. Ja, das hakt dann mal irgendwo hinter Steinen oder sonst was. Ich habe das auch schon gehabt, dann hat man altes Drahtseil oder sonst was. Wenn ich hier das gar nicht freikriege, kommt selten genug vor, aber es kommt vor. Dann komme ich hier mit dem Kutter und dann über die Winde kriegt man das dann hoch. Entweder kaputt, aber man kriegt es.
Also Geisternetze in der Elbe gibt es zumindest von dir nicht?
Nee, Geisternetze gibt es nicht. Also so Anker, die ein paar hundert Jahre alt sind, sowas gibt es hier. Und, aber sonst, nö. Sonst ist alles gut hier. So, das sind jetzt wieder drei Aale gewesen, aber wesentlich bessere eben. Ne?
So, wir sind auf der Fahrwasserseite der Elbe, gegenüber Wedel, hier halt ans Kalb Sand. Da drüben liegt so ein verlassenes Segelboot, schon aufgegeben.
Das Ding liegt da jetzt auch schon drei Jahre oder zwei Jahre. Und ich habe immer gedacht, also muss ja irgendeiner denn vielleicht zum Saisonende mal mitnehmen. Aber hier ist ja auch Campen und so alles verboten. Die haben hier diese Insel Hanskalbsand einfach zum Naturschutzgebiet erklärt. Und viele, viele Menschen, die hier früher immer gezeltet haben oder auch nur mit dem Boot rangefahren sind, denen ist das jetzt verboten worden. Also es sind so einige Sachen, die man nicht so nachvollziehen kann.
Aber man machen trotzdem noch welche, also man sieht ja immer wieder welche.
Gott sei Dank, also man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ich hatte auch schon einen Naturschützer, der kam zu meinem Fischkutter an. Ich liege ja mit meinem Fischkutter auch an der Südseite von Hanskalbsand und sagte, Herr Buko, denken Sie dran, dass Sie diese Insel nicht betreten dürfen. Frage ich mich, warum darf ich das nicht betreten? Also wenn ich da ankere, ja, ich dürfte da ankern, aber ich darf denn das Boot nicht verlassen. Das ist eben Deutschland. Ich möchte mich da gar nicht weiter zu äußern, aber will man denn einem alles noch wegnehmen? Das ist schon schwierig genug hier. Da kann man sich doch freuen, wenn man, ich sag mal, so ein kleines Inselchen betritt und es auch wieder so verlässt, wie man es betreten hat.
Also du haderst ein bisschen mit den Naturschutzregeln, aber du lebst ja letztendlich auch davon, dass es eine intakte Natur gibt.
Ja, das stimmt schon, aber kann man alles verbieten? Also ich habe mal gesehen, griechische Fischer sind dann, hatten auch dann so ein paar Umweltschützer mit und dann haben die mit dem Fischer da rumgemeckert, dass er aus einer Blechdose sein Mittagessen gegessen hat und hat die Dose dann über Bord geschmissen. Und dann kriegt er von den Wissenschaftlern dann Bescheid, das ist ja Umweltverschmutzung und so. Und dann holte dann der Fischer aus seiner Backskiste da so eine alte Glasamphore raus und sagte dann so auf Griechisch, ist ja dann übersetzt worden, so, diese Amphore, die ist 2000 Jahre alt und die ist immer noch nicht kaputt. Meine Dose, die ich jetzt über Bord geschmissen habe, die existiert in zwei Jahren nicht, weil das Salzwasser dieses dünne Blech zerstört hat. Das ist dann immer ein bisschen sehr schwierig alles. Grundsätzlich ist es einfach so, wer Müll produziert, soll ihn noch mit nach Hause nehmen. Wir haben doch überall die Möglichkeit.
Diese Reusen hast du jetzt hier direkt an der Stromelbe ausgelegt. Warum? Ja. Auf der Seite?
Ja, also hier ist eigentlich auch, ich sag mal, hier ist das Wasser im Augenblick ein bisschen sauberer. Da in der Binnenelbe ist das ein bisschen schlickig. Und ich hoffe mal, also ich habe hier immer ganz gute Erfahrungen im Sommer gemacht. Im Frühjahr, so im April, wenn ich anfange zu fischen, dann bin ich nur in der Binnenelbe, dann ziehen die ganzen Aale die Elbe hoch bis nach Dresden und noch höher. Und da muss ich sehen, dass ich in dieser kurzen Zeit, in diesen vier Wochen, sage ich mal so, das Optimale für mich rausholen kann. Danach brauche ich in der Binnenelbe gar nicht mehr fischen. Da sind dann nur noch die Wohnaale, also wenig Aale, denen geht das sehr gut. Und meinetwegen können die da auch bleiben. Ich muss ja auch irgendwo von meiner Fischerei existieren können.
Hier sehen wir auch ein paar Leute, Boot rübergefahren, Hanskalbsand am Strand.
Ja, und die winken alle, die kennen mich alle. Das sind alles so Leute, die mich von meinem Fischkutter her kennen. Und die jetzt auf der Nordseite sind, weil hier der Strand noch sauber ist. Hier ist kein Schlick. Dort, wo mein Kutter liegt, auf der Südseite, das ist alles schlickig geworden. Da ist der Sand verschwunden. Ne? Und hier ist durch die starke Strömung, eben Ebbe und Flut, hält sich dieser Sandstrand. Und man sieht hier auch keinen Stein, gar nichts. Und die sind heute auf dem Dienstag hier. Bisher haben wir noch 10, 15 Leute, mehr haben wir noch gar nicht gesehen. Früher waren das Hunderte. Bei so einem schönen Wetter, wie es jetzt ist, ist am Wochenende werden hier 50 Schiffe, wäre überhaupt gar nichts. Und die Kinder würden hier alle baden und so. Aber das hat sich jetzt alles geändert.
Wo geht's jetzt hin? Wo liegt die nächste Reuse?
Die nächste Reuse liegt, die Reusen liegen gegenüber von Wilkommenhöft.
Die nächste Reuse gegenüber von Wilkommenhöft. Am Anfang war nichts drin, aber jetzt
sind hier die ersten zwei Aale. Ein bisschen untermaßig. Ja, die kann ich beide wieder schwimmen lassen. Auf diese nächste kommende Reuse habe ich mich jetzt schon so gefreut. Leider muss ich das jetzt ein bisschen revidieren. Das geht jetzt ein bisschen in Traurigkeit über. Obwohl ich ja gestern die Reusen nachgesehen habe. Hier ist eine Lachsforelle oder Meerforelle reingegangen, so von 1,5-2 Kilo. Und ist leider tot. Kommt wieder in die Elbe.
Das war eine Lachsforelle, oder?
Ich denke, eine Lachsforelle oder eine Meerforelle. Auf jeden Fall war das ein sehr schön gesunder Fisch. Aber diese Lachsfische sind wie Haie. Die müssen immer Strömung haben. Da muss immer Wasser durch die Kiemen kommen. Und wenn die dann irgendwann merken, ich komme da nicht mehr raus, dann geben die sich auf und sterben einfach. Das ist immer sehr ärgerlich für den Fisch. Das ist ja dann egal, ist er ja tot. Aber für den Fischer ist das dann immer schade, wenn man irgendwas fängt, was ein schönes Tier ist und das aber leider schon tot ist. Ne? Und man kann damit aber auch sehen, es gibt eben auch andere Fische in der Elbe. Ne?
Was ist das für ein Plattfisch?
Das ist hier ein Elbbutt. Der ist so 15 cm, das ist mir noch ein bisschen zu klein. So ab 20 cm nehme ich die mit. Der kommt wieder, wenn er größer ist.
Oder er merkt sich, wo er hier ins Netz gegangen ist, kommt eben nicht wieder.
Oder das. Aber solange diese Butt alle leben, ist das Wasser auch noch gut. Ich habe heute Morgen mal geguckt, bei Blankenese ist der Sauerstoffgehalt 2,3 gewesen.
Das ist mehr als kritisch.
Das ist mehr als kritisch. Da könnte man jetzt auch fischen und würde gar nichts fangen, weil die Fische sofort ausweichen. Wenn die da bleiben, sind sie in der Todeszone und sterben eben. Und das Problem bei diesen Sauerstofflöchern ist ja eben auch das, dass die ja gleich 20 bis 40 Kilometer lang sind. Also früher gab es Sauerstofflöcher, die waren dann so einen Tag oder zwei Tage. Dadurch, dass sie jetzt 4 Wochen lang sind, schadet das der Natur so ungemein, weil eben alles, was in dieser Todeszone ist, tot, also stirbt. Und das sind immer, und das ist eben so, das sind immer die Schwachen, also die Kleinen, die Jungtiere, schwache Tiere und altersschwache Tiere. Sowas stirbt dann. Die Starken, die haben ja eben noch die Kraft auszuweichen, aber man muss eben dran denken, dass diese Stintpopulation zum Beispiel, die ist ja auch wieder vollkommen kaputt gegangen sind durch diese Sauerstofflöcher, was wir jetzt ja schon seit ein paar Wochen haben. Und das fehlt ja eigentlich auch den ganzen Räubern.
Der Stint, der Brot- und Butterfisch, letztendlich der alle ernährt hier.
Ja, ganz genau. Und der laicht eigentlich genau da, wo wir jetzt fischen hier, bloß eben ein bisschen tiefer. Und es ist einfach so, erstmal eben den Anker eben rauskriegen. Der saß gut fest. Also die Stinte, die laichen hier vor den Toren Hamburgs. Und die Stintbrut, diese Eier sind einen Tick schwerer als das Wasser. Und dann sinken die zu Boden. Und wenn dieser Boden mit Schlick versehen ist, dann kommt es zu einem Massensterben. Weil diese Stintbrut oder diese Eier, die sacken so innerhalb von 2-3 Tagen so in 3 bis 5 Zentimeter Schlick ein. Und in dieser Tiefe, sag ich mal, vom Schlick, da ist kein Sauerstoff. Und dann können diese Stinteier können eigentlich gar nicht schlüpfen, weil die sterben schon aus Sauerstoffmangel.
Aber über das Problem Schlick in der Elbe, dass das dem Stint schadet und damit letztendlich der gesamten Tierwelt in der Elbe, da reden wir seit Jahren. Siehst du da Fortschritte? Tut sich da was? Ist es besser geworden?
Nein, es ist leider nicht geworden. Es ist auch nicht mehr wieder gut zu machen, was alles gemacht worden ist, weil sich der Schlick eben die ganze Elbe entlang an den Ufern abgesetzt hat. Man hat ja auch versucht, am Medemsand eine große Schlickdeponie zu bauen. Und man muss sich mal vorstellen, diese Schlicksedimente sind leichter als Wasser, leichter als Sand. Und diese Unterwasserdeponie, die irre groß war, die ist dann überspült worden und der Schlick ist immer wieder rausgespült worden. Und dann waren die Herrschaften so schlau und haben gesagt, okay, damit nicht alles weggespült wird, machen wir wieder Sand drauf. Das war natürlich das Schlimmste, was man machen kann, weil der Sand schwerer ist als Schlick und dann hat der Sand den ganzen Schlick rausgedrückt. Also ich weiß nicht, wer da irgendwie was zu sagen hat. Aber solche Leute dürften eigentlich gar nichts zu sagen.
So, nächste Reuse. Die Spannung ist immer da.
Ja, die Spannung ist immer da. Als wir hier eben hingefahren sind, wir sind jetzt bei der alten Zuckerfabrik, wo jetzt eben das Graf-Luckner-Haus, ein Altersheim für gut betuchte Menschen ist. Hier bin ich eigentlich unheimlich gerne, weil wir hier Natur pur haben. Also hier haben wir es wirklich geschafft, dass wir hier einen schönen Schilfgürtel haben, wo eben auch kleine Fische oder andere Nutznießer der Natur sich wohlfühlen können. Das ist ja leider viel zu wenig. Also solche Gebiete wie hier müssten wir in der Elbe viel mehr haben. Das ist ja leider eben versäumt worden, wenn wir, ich gucke ja immer gerne in die Informationsplattform Undine, dann kann man dann der Elbe eingeben und dann kann man dann sehen, wie hoch ist der Sauerstoffgehalt und die Temperatur von dem Wasser. Und wenn ich dann reingucke für die Elbe und sehe Bunthaus, das ist ja der östlichste Zipfel von Hamburg, da kommt das Wasser im Augenblick an so mit 8 Milligramm Sauerstoff. Und bei Blankenese haben wir dann noch 2 Milligramm Sauerstoff. Und wenn wir dann ein bisschen weiter runtergehen, ein grauer Ort, das ist da bei Stade, da haben wir wieder 8 Milligramm Sauerstoff. Und dann wundere ich mich immer, was passiert im Hamburger Hafen. Es müssen irgendwelche Industrieanlagen sein, die sehr sauerstoffzehrend sein. Es kann nicht einfach nur sein, dass eben 20 Kilometer Hafengebiet den Sauerstoffgehalt von der Elbe aufbrauchen. Irgendeiner muss den aufbrauchen.
Die Begründung der Umweltbehörde ist dann im Kern, das ist ein tiefes Loch, da fallen die Algen runter, sterben ab und das zehrt dann den Sauerstoff auf.
Ja, es wird auch immer ganz oft gesagt, die Bauern sind daran schuld, weil der Nitratgehalt zu hoch ist und deswegen stirbt alles ab. Es gibt natürlich tausend Gründe, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber man hat es doch in den Ende der 90er Jahren geschafft, die Elbe wieder lebendiger zu machen. Und warum geht das jetzt nicht mehr? Warum will man das nicht? Das ist eigentlich doch die Frage überhaupt. Jeder weiß, also ich kann einfach nur sagen, ich habe nichts gegen Peter Tschentscher, aber der Hamburger Bürgermeister, der ist mindestens schon 30 Jahre in der Politik und weiß, wie es um die Elbe steht. Und er weiß, so wie das Wasser wärmer wird als 15 Grad, dass die Gefahr des Sauerstoffloches kommt und das Fischsterben wieder einsetzen wird. Dann frage ich mich doch, warum wird nichts gemacht, wenn man das weiß? Und das wird jedes Jahr wiederkommen. Und will man denn so lange warten, bis gar keine Fische mehr da sind? Oder will man dann so lange das Ganze machen, bis kein Fischer mehr rumquakt, so wie ich das bin? Es geht mir doch einfach nur darum, die Natur hat doch genauso gut das Recht zu leben wie wir auch. Und wir leben schließlich von der Natur. Und das kann ich kann das nicht verstehen, jetzt auch wo wir die Sauerstoffloch haben, dass nichts passiert. Also ich bin immer völlig demoralisiert und ich habe mich früher noch viel mehr für die Elbe eingesetzt. Und meine Frau hat dann immer mit mir geschimpft und zwar auch zu Recht. Ich habe mich so auch zeitlich drum gekümmert. Ich habe im Hamburger Senat gesprochen. Ich habe im Landtag Hannover mit Olaf Lies gesprochen. Und dann kriegt man dann solche Antworten. Herr Buko, Sie haben recht und wir werden uns kümmern. Ach, es ist dabei geblieben. Nichts ist passiert. Und da fragt man sich, werde ich denn nur veräppelt?
Sorgt für Frust.
Ja, das kann auch nur für Frust sorgen. Das ist so, eine Zeitung hat mal über mich geschrieben, der Don Quixote der Elbe. Ja, so fühle ich mich auch. Also ich laufe hier gegen Windmühlen an und nichts passiert. Und das frustet. Das frustet ungemein. Und jetzt nächstes Jahr werde ich 70 Jahre. Ich bin immer noch auf der Elbe zugange. Und ich würde mich so freuen, wenn man der Elbe mal was Gutes tun würde. Aber leider ist keiner dafür, fühlt sich keiner dafür verantwortlich.
Unterwegs mit Elbfischer Lothar Buku im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, einem der letzten Fischer, der an der Elbe tatsächlich noch Fische fängt. Also die Möwen, die kennen dich auch?
Die kennen mich, ja. Die warten eigentlich nur darauf, dass ich mal einen toten Fisch habe, der dann Kiel oben hier schwimmt, den sie dann bearbeiten können. Aber da können sie auch lange warten.
Hier ist noch ein bisschen mehr Wasser.
Ja, hier ist ein bisschen mehr. Hier sind die Reusen auch schön sauber. Das kommt, weil der Untergrund hier relativ sandig und gut ist. Und man sieht auch eigentlich denn immer schon in der Natur auch, dort wo die Natur in Ordnung ist, ist auch Lebewesen. Das heißt, also es sind nicht nur Fische im Wasser, sondern es sind auch Möwen hier, die auch so nach Fischen Ausschau halten. Und also es scheint hier auch Nahrung zu geben. Und so ist es natürlich auch sehr gut. Ne? Ja.
So, und in der nächsten ist schon ein bisschen jetzt mehr drin, oder?
Ja, das ist schon spannend. Ja, also in der nächsten Reuse sah das eben, ich gucke ja dann immer ein bisschen gleich zur nächsten Reuse, sah das aus, als ob da ein paar Aale drin sind. Ist auch so. Und das Schöne ist, eben auch alle anderen Fische leben. Das ist ja, wenn hier Sauerstofflöcher sind, dann brauche ich hier gar nicht anfangen zu fischen. Dann fange ich hier, habe ich meine Reusen halb voll Fisch und ist alles tot. Das macht keinen Spaß. Dann bin ich auch nicht hier, denn entweder höre ich ganz auf mit der Fischerei oder ich gehe in Gebiete elbabwärts, wo genügend Sauerstoff ist. Das weiß die Natur ja natürlich auch.
Also es zappelt im Eimer, ist ein bisschen ja, wie eine Schlangengrube. Ja. Was ist das für ein kleiner Schwarzer da noch da drin?
Das ist auch ein invasives Tier. Das ist die Schwarzmaulgründel. Ist auch eingeschleppt im Rhein, soll das wirklich eine absolute Pest sein. Die sitzen so in Steinen und fressen den ganzen Laich von den Fischen auf. Und weil sie so klein sind, sie sind ja auch sehr, also so welsförmig, haben einen riesengroßen Kopf und kann man nichts mit anfangen. Also der ist auch eingeschleppt worden, kommt mehr so aus dem türkischen Sektor, also Richtung Mittelmeer. Ne? Auch irgendwie über, also diese Einwanderung von diesen invasiven Tieren, es beruht ja immer auf diese Geschichte, dass eben die großen Schiffe Ballast zu sich nehmen, damit sie ruhiger hier von A nach B kommen. Und dann werden eben ein paar tausend Tonnen, sag ich mal so, einfach Mittelmeerwasser in die Tanks gepumpt. Und wenn sie dann in die deutsche Bucht einlaufen, brauchen sie ja nur das Wasser abzupumpen, um wieder hier die Elbe hochzukommen.
Dürfen sie ja auch nach den jetzt geltenden Regeln nicht mehr eigentlich.
Ja. Ja, da lacht man. Ich kann da auch immer nur drüber lachen, weil machen und tun sind zweierlei Sachen. Ne? Und ich hatte früher ganz viele Probleme mit der schnellen Schifffahrt, die eben dafür gesorgt haben, dass meine Reusen hier auseinandergerissen sind. Und dann habe ich dann mit Brunsbüttel-Elbe-Traffic immer korrespondiert. Ja, der fährt jetzt gerade 10 Knoten oder 9,8 Knoten. Und wer sind Sie denn überhaupt? Und das muss der Nautiker vom Dienst hier. Nicht? Und dann muss ich mich erstmal wieder outen, was ich ja sowieso immer mache. Und ich dann rumgemeckert habe. Nein, Herr Buku, ist alles im grünen Bereich. Und trotzdem ist es ganz oft so gewesen, dass gerade nachts, wenn alle Katzen grau sind, die Schifffahrt mit hoher Geschwindigkeit die Elbe hochgefahren ist. Das hat sich aber geändert, seitdem das alles Big Brother is watching you, jedes Schiff kontrolliert werden kann, egal wie schnell es fährt, weil die haben alle AIS, müssen die haben, das ist eine Kennung, so wie das ja im Nord-Ostsee-Kanal auch ist, wenn die da eben zu schnell fahren, müssen Geld bezahlen und hier kriegt der Kapitän oder Lotse dann auch einen auf den Sack. Im Wiederholungsfall wird das eben vielleicht ein teurer Spaß. Nur übers Geld geht das, ne?
Sagt Elbfischer Lothar Bucco im Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Und ehrlich, ich liebe das hier, so diese traumhafte Ruhe. Ne? Das ist also, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Meine Frau hat mal zu mir gesagt, ich wäre ein hoffnungsloser Romantiker. Aber ich habe das immer nicht so ganz verstanden. Heute wahrscheinlich schon.
Das heißt, allein sein hier draußen, alleine fischen gehen, das macht ja nichts aus.
Das macht mir überhaupt gar nichts aus, das ist total gut. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich so gewisse Probleme, ob das politisch oder sonst wie war, ich habe ja dann eben, wenn ich diese 4 Stunden, die ich alleine auf der Elbe bin, dann hast du Zeit für Gott und die Welt und kannst dir dann mal Gedanken machen, worum das überhaupt geht. Also man darf denn oder hat denn eben für sich Zeit, um festzustellen, wie der, ich sag mal, dein Gegenüber, dein Kontrahent oder dein Politiker, wie der das auch meinen könnte. Es ist immer so ein bisschen zweischneidig, das Ganze. Und wenn du in 4 Stunden wirklich kein Telefon, nichts hörst, nur ein bisschen Wellen oder Möwen oder sonst was, da sind mir schon die besten Ideen gekommen.
Also man kann zum Philosophen werden beim Fischen.
Da bin ich fest von überzeugt. Das kommt dann ja automatisch. Du hast ja hier keine Pflichtrunde. Du machst ja deinen Job sowieso. Und dabei hast du eben auch noch die Zeit, dich um solche Sachen geistig zu kümmern. Das finde ich total gut. Wenn man ein Problem von mehreren Seiten aus betrachten kann, ist das ja auch interessant. Und kann ja dann vielleicht auch mal feststellen, dass man im Unrecht ist. Oder man das verkehrt sieht. Und das finde ich total spannend, ist das eigentlich. Und spannend ist es ja auch immer, was ist in der nächsten Reuse drin. Ne?
Aber auch ein paar kleine Barsche sind das, ja, oder? Ja,
Kaulbarsche. Ne?
Werden die eigentlich größer? Werden die viel größer?
Nee, also die werden so, ich sag mal, jetzt muss ich lügen, so maximal 25 Zentimeter.
Kann man nichts mit anfangen?
Also man kann natürlich mit allem was anfangen. Früher in Altenwerder hat man dann mal so Sturensuppe gemacht. Oder die kann man auch braten. Man muss da eben vorsichtig sein, wenn die dann enthäutet werden, dass man sich keinen Stachel da in die Finger reinhaut. Also alles ist möglich. Ne? Aber es ist eben sehr aufwendig. Ne? Also ich habe das selber, habe ich die Dinger noch nicht gegessen. Ich habe sonst schon fast alles gegessen. Ich habe auch schon Austern gegessen. Da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen. Also wenn da keine ein bisschen Salz und Zitrone draufkommt, dann kann ich das nicht so recht verstehen, was da so Tolles dran ist. Muss auch nicht, die Geschmäcker sind ja eben verschieden.
Hast du einen Lieblingsfisch, den du ganz gerne isst?
Ja, von den Salzwasserfischen esse ich eigentlich unheimlich gerne den Kabeljau. Also ich mag ihn vom Fleisch her, das ist genau meine Kragenweite.
Hier auf der Elbe?
Hier auf der Elbe. Also an zweiter Stelle war dann immer ganz klar bei mir der Cuttfish oder Steinbeißer, also von den Salzwasserfischen. Esse ich auch gerne. Den kriegt man aber auch nicht immer. Das ist auch ganz gut so. Aber so auf der Elbe, ich esse Räucheraal echt ganz gerne mal. Und Zander ist also auch ein Fisch, den ich also durchaus zu schätzen weiß.
Aber ist jetzt nicht Saison oder haben wir gar keinen gehabt?
Nee. Also die Zander, die sind wegen dieser Sauerstoffgeschichte alle elbabwärts gezogen. Und ja, die kommen so langsam wieder hoch. Und in diesen kleinen Reusen kann man die sowieso schlecht fangen. Aber es verehrt sich schon mal einer, so ist es nicht.
So, hier ist gerade ein Aal, so bis über die Kante vom Eimer hoch. Die sind echt lebendig, ne? Also die muss man aufpassen.
Ja, also ich sag mal, wenn es jetzt dunkel wäre oder wenn wir den Eimer hier stehen lassen würden über Nacht, dann wäre die Hälfte der Aale wären alle schon, die wären schon einfach rübergegangen, weil die haben ja einen unheimlichen Drang, einen Freiheitsdrang, ne? Und das muss man ja dann auch mal akzeptieren, ne? Und also, das heißt ja nicht umsonst so aalglatt. Ich habe das schon so manches Mal erlebt, da denke ich, das kann doch gar nicht sein, wieso ist denn da kein Aal drin? Ja, dann war wieder ein Loch drin, ne? Und die haben ja 24 Stunden Zeit, dieses Loch zu finden. Ja, und das finden sie meistens auch.
So, letzte Länge. Ja. Wir sind schon relativ weit Richtung Hamburger Stadtgrenze, genau gegenüber von Wedel.
Da ist zwar noch ein Aal drin, aber zu klein. Der darf auch wieder schwimmen. Und dann geht's ab nach Hause. Es wird Zeit, dass die Aale ins Wasser kommen, damit die das überleben. Haben lang genug hier im Netz gelegen. Und am Anfang war es ja schlecht mit der Fischerei, aber jetzt so zum Schluss kann ich sagen, war das eigentlich doch ein sehr erfolgreicher Tag. So. Und dann geht's ab nach Hause.
Lothar Bocke, wir sind mittlerweile zurück im Hafen und haben eigentlich einen ganz guten Fang gemacht. Zufrieden mit dem heutigen Tag, oder?
Ja, ich bin da eigentlich sehr mit zufrieden. Am besten fand ich das, oder richtig glücklich war ich, dass bei diesen warmen Temperaturen, dort, wo ich fische, alle Fische auch noch lebten. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Also, so wie ich mir tote Fische habe, haue ich da ab. Das ist ja eine Zumutung, Fische, die eben schwach sind aus Sauerstoffgründen, dass man die dann auch noch fängt, das ist... Hat mit Fischerei nicht viel zu tun und ist für die Natur auch nicht gerade sinnvoll.
Die Fische, die wir jetzt mitgebracht haben, sind alle fit und gesund. Das sind ein paar Kilo zusammengekommen. Was machst du mit diesen Fischen?
Ja, diese Fische, die sortiere ich nachher aus. Die werden in Größe und Qualität aussortiert. Und untermaßige Aale, so ab 25 cm abwärts, die werden wieder in die Elbe zurückgelassen.
Und die großen verkaufst du?
Die großen verkaufe ich. Ein Großteil geht bei uns über die Küche.
Küche heißt im Klartext, bei euch geht in euer Fischgeschäft.
Ja, also wir haben eine kleine Restauration der Elbfischer hier in York-Wisch, direkt an der Elbe. Und da werden meine Produkte, also wenn ich auch mal Zander habe oder eine Lachsforelle oder sonstiges, das wird bei uns verkauft, auch über den Teller.
Aber es darf dann keiner sauer sein, wenn es mal nicht das gibt, was man sich vielleicht gerade vorgestellt hat, sondern es gibt das, was du fängst.
Das ist so. Also ich kaufe natürlich auf dem Hamburger Fischmarkt auch dazu. Also Salzwasserfische wie Rotbarsch, Seelachs, Kabeljau und Lachs, das fange ich hier nicht, weil wir hier kein Salzwasser haben. Aber ansonsten ist eben, sind diese Highlights das, was ich fange. Die Leute sind immer total begeistert, wenn sie dann sehen, dass ich dann mit dem Eimer voll Elbbutt ankomme, weil die sind im Augenblick viel fleischiger als eine normale Scholle.
Wir sehen hier vom Hafen aus, wo wir gerade zurück sind, die Elise, dein Kutter. Wann nutzt du den noch?
Also im Augenblick nutze ich ihn nur noch als Lagerstätte, sage ich mal, mehr oder weniger. Da ziehe ich mich um, da ist ein Bön drin, wo ich meine Aale einsetzen kann. Ja, das ist im Augenblick das Einzige, was ich damit mache. Ich bin ja auf der Suche nach einem Jungfischer oder an einem jungen Mann, der Lust hat, auf der Elbe Geld zu verdienen. Das wäre das Optimale, wenn ich diesen Fischkutter mit dem ganzen Material und den Netzen und so irgendwo abgeben könnte. Und ich würde ja auch diesen Jungfischer einarbeiten, damit die Elise weiter ihre Tätigkeiten auf der Elbe machen könnte.
Das heißt, du willst dich zur Ruhe setzen, willst dich so ein Stück weit aus dem Geschäft des Fischers rausziehen? Ist das so eine Entscheidung, die man einfach so trifft?
Es ist nicht einfach und es wird mir auch schwer fallen, falls ich jemanden finde, die Elise nicht mehr zu sehen. Aber es geht ja auch weiter. Also wie gesagt, mit der Stintfischerei, was ich mit der Elise ja hauptsächlich gemacht habe, das mache ich ja, habe ich dieses Jahr schon nicht mehr gemacht, was ich weitermachen werde, solange ich kann. Alleine schon aus meinen gesundheitlichen Aspekten raus ist die Aalfischerei und die Fischerei im Sommer.
Was macht für dich den Reiz des Fischers eigentlich aus, des Fischens hier auf der Elbe?
Das ist eine Frage, die ich gar nicht so richtig beantworten kann. Für mich ist ganz viel Euphorie dabei und ich habe so viel Zeit, nachdenklich zu sein. Ich kann Probleme wälzen von A nach B und B nach A. Diese 4 Stunden, die ich jeden Tag auf der Elbe bin, bringt mir sehr, sehr viel. Und dann hat man so Highlights wie heute auch, dann sieht man mal ein paar Seeadler. Früher haben wir hier ganz viele Seehunde. Man sieht auch mal einen Schweinswal oder sonst was. Und wenn es mal eine Seeschwalbe ist, die es hier früher zu Tausenden gab, die ganz selten geworden sind, das erfreut mich dann auch schon.
Das war das 3741. Hamburger Hafenkonzert, unterwegs mit Elbfischer Lothar Bucco aus York. Am kommenden Sonntag gibt es spannende Einblicke in den Hamburger Hafen von einem Mann, der Zahlen und Fakten kennt und auch über jede Entwicklung, zum Beispiel an den Terminals, bestens im Bilde ist. Daniel Jahn. Er betreut bei der HPA, der Hafenverwaltung, die Fachbesucher aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, muss also von Amts wegen über aktuelle Entwicklungen und Einzelheiten Bescheid wissen. Dabei ist er eher Seiteneinsteiger, hat Geschichte studiert und lange Jahre im Museum für Hamburgische Geschichte gearbeitet. Heute ist er der Hafenerklärer und gibt Einblicke in Schifffahrt, Hafen und Wirtschaft. Tschüss für heute und Ihnen allen einen guten Sommer. Das wünscht Dietrich Lehmann.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.